Heute habe ich gesprochen mit dem Experten für Kreativität und Innovationschancen, Nils Bäumer.
Aber du merkst, es ist alles noch ein bisschen schwammig. Wenn wir über Definition sprechen, haben wir eine Herausforderung, denn wir bezeichnen auch ganz unterschiedliche Arten von Kreativität immer mit dem Oberbegriff. Und das halte ich für falsch, beziehungsweise da müssten wir genauer werden. Beispiel ist die kindliche Kreativität. Wenn man die Menschen fragt, sind Kinder kreativ, dann sagen eigentlich fast alle ja. Wenn ich jetzt aber mit einem Vorstand eines DAX-Unternehmens spreche und sage, ihre Mitarbeiter brauchen mehr Kreativität und der denkt dann an Basteln im Kindergarten, dann haben wir ein Problem, ein sprachliches, weil wir über zwei Dinge sprechen. Ich spreche für die Grundvoraussetzung von Innovation und er denkt an Basteln.
Dieser Podcast wird präsentiert von Digitly, der B2B-Digitalagentur.
Künstliche Intelligenz wird das Arbeitsleben grundlegend verändern. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Doch wie verhält es sich mit unserer menschlichen Kreativität? Werden KI selbst kreativ sein? Sind sie es schon? Über dieses Spannungsfeld zwischen Kreativität und KI sprach ich mit dem Keynote-Speaker und Kreativitätsexperten Nils Bäumer. Er erzählte mir, welche Aufgaben eine KI im B2B-Marketing neben Text- und Bilderstellung schon jetzt übernimmt. Ja, und welche Fähigkeiten von uns Menschen dann noch gefragt sind. Ich bin total geflasht von diesem Gespräch und von Nils Ideen. Das ist wirklich bahnbrechend, was er zu erzählen hat. Und vielleicht seid ihr ja auch so begeistert wie ich. Viel Spaß. Der Werber Jean-Remy von Matt hat jetzt in der Jubiläumsausgabe der W&V gesagt, Kreativität bedingt Regelbruch, Wahnsinn und Chaos. Wenn wir jetzt mal denken, dass künstliche Intelligenz, also KI, uns Menschen immer mehr Arbeit und vielleicht auch das kreative Handeln abnehmen wird, sieht es ja eigentlich für uns nicht mehr ganz so rosig aus. Man könnte ja denken, KI stürzt uns in den Abgrund. Was denkst du?
Also das Schöne ist, in komplexen Systemen, und wir sind in einem komplexen System, kannst du keine klaren Voraussagen mehr machen. Du kannst nur Szenarien darstellen. Und bei dem, was jetzt auf uns zukommt mit KI, gibt es halt ein Worst-Case-Szenario und ein Best-Case-Szenario. Das war ja jetzt auch eine Definition von Kreativität. Es gibt ganz viele andere. Wenn wir jetzt mal auf die Kreativität schauen, die wir brauchen im Business, also Lösungsorientierung eigentlich, dafür wird es ja benutzt, dann ist für mich der Best Case, die KI inspiriert uns. Das heißt, sie fördert die Kreativität und fordert uns so weit heraus, dass wir sogar vielleicht noch 2-3 Schritte weitergehen im kreativen Ablauf, also in der Ideensuche und nicht so bei 80% stehen bleiben. Der Worst Case ist, wir bleiben immer bei 80%, weil wir das nehmen, was die KI uns gibt und gar nicht selber mehr weiterdenken.
KI. Also wir haben in unserer Agentur natürlich auch schon KI im Einsatz, ChatGPT beispielsweise. Und als ich mit diesem Tool gearbeitet habe, da habe ich mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt an meine Zeit damals im ersten Leben als Webdesigner. Und da war es eben so, ich habe eine Webseite erstellt und mich eigentlich nur bedient an einem Template. Mein Kunde hat mich total abgefeiert und gesagt, wunderbar, tolle Webseite, also richtig cool und richtig kreativ warst du da, Philipp. Aber ich war nicht mehr so richtig stolz auf mich, weil ich mich ja irgendwie aus einem Template habe mich inspirieren lassen und dies genutzt habe. Und genau dieses gleiche Gefühl habe ich eigentlich auch, wenn ich ChatGPT nutze. Also ich frage mich wirklich, wenn wir KI als Assistenten verwenden, sind wir da noch wirklich stolz auf unseren Impact, den wir leisten?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Das kommt auch auf den Typus an. Eins ist im Moment, glaube ich, noch da. Wenn man jetzt was mit KI macht, ist immer noch der Überraschungsfaktor recht hoch. Also da kommen immer noch Dinge raus, bei denen man sagt, oh, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das glaube ich, Da ist es bei mir ähnlich wie bei dir. Es wird eine Abstumpfungseffekt geben, dass du es nur noch eingibst und erwartest, dass das rauskommt. Und dann ist die Frage, wo ist die Begeisterung? Ne? Also wo ist meine eigene Begeisterung für das, was ich da geschaffen habe? Und dann liegt es wiederum an uns zu sagen, okay, ich muss das, was ich da bekomme, halt noch weiter bearbeiten, bis es meins ist. Also ich nehme nicht das, was rauskommt, sondern ich gehe in den kreativen Weg, der ist ja auch anstrengend fürs Gehirn, und mache es wieder zu meinem. Dennoch ist ja die Vorlage, was von der KI kommt, schon mal sehr hilfreich. Und Es ist, ich glaube, das kennen auch viele, schon schwieriger, vor einem leeren weißen Blatt Papier zu sitzen. Oder du hast schon einen Entwurf und verbesserst den. Das macht es halt einfacher. Aber das, was du angesprochen hast, ist, glaube ich, ein großes Thema jetzt, vielleicht jetzt nicht nur für einen Entwurf bei einem Brief, sondern für die Ideengenerierung an sich. Wenn sie nicht mehr unsere sind, was passiert dann damit, wenn es in die Umsetzung geht? Ich glaube, wenn du richtig kreative Ideen umsetzen möchtest, dann werden sie auch Widerstand erfahren. Denn Dinge, die richtig innovativ sind, verändern etwas draußen in unserer Welt. Und alles, was draußen etwas verändert, erfährt auch irgendwann Widerstand, weil der Mensch sich nicht gerne verändert. Ja. Und du brauchst ja eine Energie, also eine Batterie, die diesen Widerstand aushält und dich immer weiter vorantreibt. Und ich glaube, das ist halt die eigene Begeisterung für die eigenen Ideen. Also ich nenne das auch gerne GF-Faktor, Gänsehautfaktor. Ne? Das ist, wenn du dir vorstellst, dass das Ganze umgesetzt ist, erfolgreich, dann muss ein bisschen was bei dir passieren. Da muss so ein bisschen Gänsehaut da sein, da muss so ein bisschen Musik im Bauch fühlen. Ne? Also da muss was passieren. Wenn jetzt die Ideen aber von KIs ausgespuckt werden und du gehst raus und willst sie umsetzen und einer kommt ums Eck und sagt dir, die Idee ist aber doof, dann sagst du natürlich auch relativ schnell, ja, finde ich auch, ist ja auch nicht meine, ne? War ja nicht von dir. Das heißt, diese Energie, dieser Kampfwille, diese kriegerische Umsetzung im Ideenprozess, die könnte uns ganz oft verloren gehen. Und dann haben wir zwar viele Ideen, aber keiner setzt sie mehr um. Und das ist durchaus eine Gefahr, die auf uns zukommt, wenn wir zu viel uns auf die Kreativität der KIs verlassen.
Ja, ja. Ich würde gerne nochmal kurz ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Und zwar erstmal zu einer Definition. Was verstehst du denn unter Kreativität? Also in meiner Vorrecherche, da habe ich mal geschaut, der Begriff Kreativität ist ja eigentlich noch relativ jung. Der ist ja erst, glaube ich, 1915 so richtig aufgeploppt.
Ja, also wenn du auf die psychologische Beschreibung der Kreativität willst, dann ja, dann ist das relativ jung. Natürlich waren Menschen auch schon viel früher kreativ, ist ja klar. Aber erst dann ist es so in den psychologischen Wortschatz reingekommen und in die Definition. Und es gibt aus meiner Sicht auch keine abschließende Definition von Kreativität, jedenfalls keine einheitliche. Es gibt ganz unterschiedliche. Du hast ja eine zitiert, die ein bisschen schräg ist. Eine, die recht häufig benutzt wird, ist, es ist die Kombination von zwei Dingen, so etwas, was vorher noch nicht da war. Also du nimmst zwei Dinge, die vorhanden sind, kombinierst sie miteinander, dadurch entsteht etwas Neues. Dann kann man noch sagen, das kommt jetzt so ein bisschen von der Seite von Csikszentmihalyi, der hat das auch mal gemacht, hat da ein Buch drüber geschrieben, sagt, es muss noch etwas Wertvolles sein, wie auch immer man das auch wieder definiert. Er hat damals gesagt, es wird durch den Markt bestätigt. Der Meinung bin ich zum Beispiel nicht, weil auch eine Idee, die einfach nur im Raum steht, kann schon sehr kreativ sein, ohne dass sie umgesetzt ist. Die Umsetzung ist eher die Innovation für mich. Aber du merkst, es ist alles noch ein bisschen schwammig. Wenn wir über Definition sprechen, haben wir eine Herausforderung, denn wir bezeichnen auch ganz unterschiedliche Arten von Kreativität immer mit dem Oberbegriff. Und das halte ich für falsch, beziehungsweise da müssten wir genauer werden. Beispiel ist die kindliche Kreativität. Wenn man die Menschen fragt, sind Kinder kreativ, dann sagen eigentlich fast alle ja. Und das sage ich auch. Das ist ja eine Fähigkeit, die wird uns von der Natur mitgegeben. Wenn ich jetzt aber mit einem Vorstand eines DAX-Unternehmens spreche und sage, ihre Mitarbeiter brauchen mehr Kreativität und der denkt dann an Basteln im Kindergarten, weil er das mit Kreativität assoziiert, dann haben wir ein Problem, ein sprachliches, weil wir über zwei Dinge sprechen. Ich spreche für die Grundvoraussetzung von Innovation und er denkt an Basteln. Ähnlich ist es mit der künstlerischen Kreativität. Die überlappt zwar oft, aber auch das ist ein bisschen eine andere. Also ich kann weder singen noch malen noch irgendwas. Witzigerweise, einiges davon kann ich jetzt mit KI. Das ist ja auch so ein Aspekt, der neu ist bei der Kreativität der durch die Maschinen. Aber ich kann so erstmal nicht malen oder sowas und trotzdem halte ich mich für hochkreativ, aber auf einen anderen Bereich. Und jetzt kommt halt ein neuer Spieler aufs Feld. Und den gab es vorher noch nicht, nicht in dieser Art und Weise. Und deswegen verändert sich da auch gerade alles. Also im Bereich Kreativität, du hast gesagt, gibt es noch nicht lange, aber in den letzten 20, 25 Jahren, in denen ich mich damit beschäftige, hat sich auf dem Feld auch nicht viel getan. Das ist alles relativ gleich geblieben. Jetzt haben wir einen ganz neuen Spieler in der Mannschaft, den gab es nicht. Und das ist halt die künstliche Kreativität. Und ich finde es absurd zu sagen, Maschinen sind nicht kreativ, weil das Ergebnis ist es. Also ist es auch egal, was da drin steckt. Das Ergebnis ist kreativ, also brauche ich auch eine Bezeichnung dafür. Und im Moment können wir es halt nur durch die Zusatzworte machen, dass wir sagen, es gibt die menschliche Kreativität und die künstliche Kreativität und die kindliche und die künstlerische, weil es sind unterschiedliche Formen in meiner Sichtweise. Und abschließend haben wir das nicht. Vielleicht wird es in 50 Jahren für künstliche Kreativität ein anderes Wort geben, damit wir da noch besser differenzieren können, wer weiß.
Der neue Mitspieler ist die KI, die künstliche Intelligenz. Für mich, da habe ich auch jetzt mal eine, für mich, also in meinen Augen, eine sehr, sehr passende Definition gehört. Das ist ein sehr, sehr belesener Idiot. Siehst du das genauso? Reproduziert die künstliche Intelligenz einfach nur den Input, den die Menschen seit jeher generiert haben?
Also soweit ich weiß, ich bin übrigens auch kein KI-Experte, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Soweit ich weiß, reproduziert KI nur. Also das ist immer, kommt immer irgendetwas raus, was vorher reingesteckt worden ist. Jetzt kannst du dich aber fragen, ist das beim Menschen überhaupt anders? Also auch wir greifen auf das zurück, was wir gelernt haben. Ja, irgendwann wird es gelernt und Kreativität ist die Kombination von den Dingen, die wir dann haben. In Wissensbereichen, in denen du nichts weißt, wirst du wahrscheinlich auch nicht besonders innovative Ideen finden. Also wenn du keine Ahnung von Motoren hast, dann wirst du auch nicht den neuen Motor erfinden, weil du nicht weißt, wie es funktioniert. Erst wenn wir mit verschiedenen Dingen jonglieren können, dann kommen halt die ganz neuen Möglichkeiten, die neuen kreativen Ideen raus. So, bei KI, ja, er reproduziert. Wie gesagt, ist kein großer Unterschied. Nur hat die KI halt von seiner Speicherkapazität viel mehr Möglichkeiten, Muster zu erkennen und miteinander zu kombinieren als wir. Weil der hat viel mehr, auf was er zurückgreifen kann. Da hat er mal einen kleinen Vorteil in dem Bereich. Und das mit dem Idiot, ja, das ist jetzt so eine Frage, ne? Ob er das, wird er idiotisch bleiben, wissen wir noch nicht genau. Es gibt ja so Einschränkungen, verschiedene Begrifflichkeiten, was KIs angeht, also schwache KI, starke KI, allgemeine KI. Der Deutsche Ethikrat, von dem habe ich mal so ein Empfehlungsheft gelesen, habe auch nur die Hälfte verstanden. Ich finde, die haben ein großes Können darin, es kompliziert auszudrücken, was man in meinen Augen leicht erklären sollte, damit viele Menschen es verstehen. Die nehmen enge KI, weite KI und starke KI. Und das, was wir größtenteils haben, ist eine schwache oder eine enge KI. Das heißt, die kann einen Bereich der menschlichen Intelligenz abbilden oder der menschlichen Kreativität, ChatGPT zum Beispiel, Sprache. Die werden jetzt ein bisschen weiter, weil sie sich kombinieren, dann ist es Sprache und Bild. Aber die starke KI, also in dem Begrifflichkeiten des Deutschen Ethikrats, eine KI, die den Menschen simulieren könnte, da sind wir, glaube ich, schon noch eine Weile von entfernt. Von daher, da liegt im Moment der große Vorteil des Menschen, dass wir halt ein Wissen und eigentlich die Intelligenz auf ganz vielen Gebieten haben und jedes KI-Programm bis jetzt immer ein idiotischer Experte in seinem kleinen Gebiet ist. Weil links und rechts davon kann er nichts. Er kann nur das eine.
Dieser idiotische Experte hat mich auch ein bisschen unterstützt in der Vorbereitung unseres Gesprächs. Und zwar habe ich ihm einfach die Aufgabe gestellt, strukturiere mir doch mal das Gespräch mit dem Nils vor. Ein paar Fragen hat er mir geliefert, die teilweise schon so ein bisschen redundant gewesen sind und manche konnte ich dann wirklich direkt in die Tonne werfen. Aber er hat mir auch natürlich die Frage vorformuliert, wie sich unsere Arbeitswelt, besonders unsere Arbeitswelt im Marketing verändern wird. Hast du eine Idee, wie das dann, ich sage jetzt mal, in 5 Jahren aussehen könnte? Also ChatGPT haben wir im Einsatz, Podcast-Struktur, naja, Das war gerade so dahingestellt. Textunterstützung ist da. Von Bildgenerierung hast du auch schon gesprochen. Aber in welchen Bereichen kann uns denn die KI da noch unterstützen?
Also ich glaube, gerade im Marketing, im B2B-Bereich, wird es einen immensen Einfluss haben. Das liegt auch an der Wachstumsgeschwindigkeit oder der Entwicklungsgeschwindigkeit der KIs. Das geht so schnell momentan, deswegen sind ja auch alle so überrascht. ChatGPT kam ja vor ein paar Monaten ums Eck. Ne? Da gab es schon die Versionen davor, aber so mit 3.5, was jetzt läuft, da hat man ja einen gefühlten Quantensprung gehabt. Und so ist es auch bei Text-zu-Bild-Generation. Die Möglichkeiten, Arbeitszeit einzusparen in dem Bereich, sind immens groß. Jetzt ist im Moment noch so, du hast es gerade erwähnt, es gilt natürlich, die richtigen Fragen zu stellen. War eigentlich schon immer so im Leben, auch was Kreativität angeht. Man muss die richtigen Fragen stellen. Das wird jetzt noch wichtiger, denn du musst denen die richtige Aufgabe geben und die richtige Frage stellen in den sogenannten Prompts. Ja. Wenn dir zum Beispiel die ersten Fragen, die ihr jetzt generiert hat, nicht gefallen, dann kannst du ihn halt bitten zu sagen, stell dir mal vor, ich bin der bekannteste Podcast-Betreiber der Welt, total erfolgreich, und du sollst jetzt ganz spezielle und tolle Fragen machen, dann wirst du andere Fragen wieder generieren können. Also sich da reinzuarbeiten in die Denkweise, wie KIs funktionieren, das ist mal so der erste Schritt. Also da kann man schon noch einiges rausholen. Alleine, wenn du nur dreimal sagst, mach das neu, wirst du jedes Mal eine andere Frage kriegen, dann streichst du halt auch wieder 5 raus. Aber dann hast du halt irgendwann trotzdem 10 gute, sagen wir mal so. Ich finde es immer schön, wenn man sich vorher selber auch Gedanken macht. Das sind nämlich dann eher so Fragen, die out of the box sind, wo jetzt die KI vielleicht nicht dran denkt, mich das zu fragen. Vielleicht was nichts mit meinem Thema zu tun hat oder irgendwas anderes. Also das wird gut funktionieren. Und jetzt nochmal auf den Marketingbereich. Es ist natürlich schwierig, das vorherzusehen, aber in einigen Bereichen, McKinsey hat da vor kurzem eine Studie gemacht und hat gesagt, 60-70% der Arbeitszeit können eingespart werden. Ich sage, in vielen Bereichen kannst du, bis du eine 80%-Lösung hast mit KI arbeiten, brauchst dann in Anführungsstrichen nur noch die letzten 20. Nehmen wir jetzt ein Beispiel Bildgenerierung. Den richtigen Prompt zu definieren, der dir genau das Bild bringt, was der Kunde braucht, halte ich für sehr schwierig noch. Aber was du machen kannst, ist, dass du 10 Bilder generierst, ihm die zeigst und er sagt, oh, die 2 gefallen mir gut. Dann generierst du wieder welche, die in die ähnliche Richtung gehen. Und dann sagt er, oh, das gefällt mir gut, jetzt will ich das aber noch in blau und da mein Logo hin. Und dann gehst du hin und machst es vielleicht oldschool. Also setzt dich wieder hin, gehst an deinen Adobe Photoshop und machst das Bild. Bevor du aber an dieser Schwelle gewesen wärst, hättest du vorher wahrscheinlich 3 Wochen Absprache mit dem Kunden gebraucht, weil du erst gar nicht mal weißt, was der will. Du weißt gar nicht, in welche Welt der denkt. Und bei Texten, wenn wir jetzt auch bei B2B sind, dadurch, dass ChatGPT die in Sekundenschnelle raushauen kann und du ihm jederzeit sagen kannst, mach das, passe das mal an auf den und den Kunden, wirst du irgendwann gar nicht mehr rausgehen mit 3 Werbebotschaften, sondern du hast vielleicht 50. Und je nachdem, wen du ansprichst, nimmst du eine leichte Nuance anders. Und früher hast du gar nicht die Zeit gehabt, das zu machen. Zeit spielt aber jetzt in dem Moment nicht mehr die Rolle, weil es die KI für dich macht. Von daher wird sich aus meiner Sicht die ganze Arbeitsstruktur, die Arbeitswelt sehr verändern. Also vor einer extremen Transformation, die wir da stehen, haben wir vor uns. Und ich hoffe, jetzt sind wir wieder bei dem Best Case, ist halt, dass wir das zur Inspiration nutzen und auch die Ergebnisse besser werden und wir uns dann halt nicht irgendwann zurücklehnen, so nach dem Motto Pareto-Prinzip 80-20, dreht man es um. 80% reichen uns, 20% brauchen wir nur noch reinstecken, weil das macht die KI und darauf ruhen wir uns aus. Das wäre halt keine schöne Zukunftsvorstellung, aber es wird auch in der Arbeitswelt da draußen viel verändern. Beispiel, früher gab es Junior-Texter. Das heißt, wenn du der Textmaster of Disaster warst, dann bist du mit den Junior-Textern halt ins Office gegangen und hast 4 Stunden lang Brainstorming gemacht oder vielleicht auch nur eine halbe, je nachdem. Und du hast dich ja durch die inspirieren lassen. Und die haben ja schon gute Texte geschrieben. Die waren halt noch nicht fertig. Und dann bist du sozusagen als der Master nochmal drüber gegangen. Naja, die Junior-Texter brauchst du nicht mehr. Das macht ChatGPT für dich. Da setzt du dich halt vor den Computer und jagst es im Ping-Pong-Gespräch rein und raus. Und die werden ja auch besser. Also es gibt nicht nur einen Chatbot, es wird in der Zukunft viele Chatbots geben. Der von Google soll in vielen Bereichen schon besser sein als ChatGPT. Und das ist jetzt nicht das, was schon auf dem Markt ist, sondern den haben sie noch im Keller. Und es sind auch 5, 6 andere Unternehmen noch am Start mit großen Sprach-LLMs, also diese großen Sprachmodelle. Es wird, glaube ich, fast alles verändern. Und ich glaube auch, dass keiner mehr damit, also damit zu halten und alle neuen Programme zu kennen, das schafft man eigentlich gar nicht mehr. Auch da sollte man sich selber vielleicht den Druck nehmen, sondern einfach sagen, ich gucke mir das mit offenen Augen an, ich bin bereit, mich zu verändern und ich informiere mich, was in meinem Bereich auf dem Markt ist und gerade so läuft, um darauf reagieren zu können. Das ist, glaube ich, für alle Unternehmer und Unternehmerinnen draußen sehr wichtig. Und nicht zu sagen, ich warte mal 5 Jahre ab und dann steige ich ein. Das wird zu spät sein. Dafür ist die Entwicklung viel zu schnell. Also der alte Spruch, you can't stop the wave, you only can learn to surf. Also das ist halt hier gelebte Zukunftsmusik.
Was denkst du denn, in welchen Bereichen wird der Mensch an sich denn noch sitzen? Also du hast gesagt, von einer enormen Zeitersparnis hast du gesprochen, Junior-Texter, okay. Werden das dann alles Projektmanager werden? Also wie verändert sich da so das Rollenbild eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage und die kann, glaube ich, heute noch keiner beantworten. Es gibt Vorhersagen, dass vor allen Dingen Berufsbilder ersetzt werden, die von Frauen heutzutage noch besetzt sind. Das hoffen wir mal nicht, dass das so der Fall ist, aber im Medizinbereich wird sich viel verändern. In der Beratung wird sich viel verändern. Wenn wir über Human Resources sprechen, wird sich viel verändern und auch da sind halt viele Frauen tätig. Das sind aber nur Vorhersagen, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der menschliche Faktor immer wichtig sein wird, weil das Thema Emotionen, also auch eine KI kann Emotionen vortäuschen. Also da dürfen wir uns kein falsches Bild geben. Eine KI kann sehr empathisch wirken. In sich ist es das natürlich nicht, aber es wirkt so und das reicht.
Das ist erschreckend.
Wenn du jetzt zum Beispiel über Beratungsgespräche sprichst, viele Menschen trauen sich halt nicht, anderen Menschen ihr Innerstes komplett freizugeben, weil sie sich schämen oder warum auch immer. Einer KI gegenüber sind sie dann vielleicht aber viel offener, wenn sie wissen, dass das in dem Bereich auch bleibt und wir jetzt über Datenschutz reden. Das heißt, da geben sie vielleicht auch ihre Schmerzen besser preis und dann kann die KI vielleicht besser beraten als der Mensch. Wer weiß, das kann passieren. Was der Einzelne dann noch tut, wir werden sehen. Aber wenn wir jetzt wieder mal sagen, wir gucken mit Optimismus nach vorne. Wir stehen ja vor so vielen Herausforderungen und auch vor großen Transformationen in Unternehmen, wenn wir in der Energiewirtschaft gucken, Digitalisierung. Und wenn ich mit meinem Beratungsunternehmen vor Ort bin, dann ist eigentlich das größte Schmerzthema immer Zeit. Also alle sagen, sie haben keine Zeit. Oh, jetzt kommt was ums Eck, das schenkt uns vielleicht Zeit. Und wir sollten jetzt vielleicht nicht vor Panik in die Büsche springen und sagen, oh Gott, das wird jetzt ganz viele Arbeitsplätze ersetzen, sondern uns sagen, nee, erstmal schenkt es uns Zeit. Und vielleicht haben wir dann die Möglichkeit, auch nicht nur im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen, gemeinsam das zu strukturieren und auf unsere eigene Work-Life-Balance einzuzahlen, was auch immer. Wenn man natürlich dann der Realität hart ins Auge guckt, dann ist das nicht immer der Fall, dass Unternehmen, die wirtschaftlich geführt werden und einen finanziellen Druck haben, sagen, juhu, jetzt gucken wir, dass wir alle ein bisschen fröhlicher und glücklicher sind, sondern es kann natürlich auch passieren, dass Arbeitsplätze wegfallen. Aber das liegt an uns. Das macht nicht die KI. Die KI ersetzt erstmal niemanden. Es kommt keine KI bei dir rein und sagt, ich will deinen Job. Es werden immer Menschen sein, die sagen, du nimmst jetzt dieses Hilfsmittel und dadurch wird ein anderer Job vielleicht obsolet. Aber müssen tun wir das nicht. Dann noch ein Aspekt, wir haben einen riesigen Fachkräftemangel Und keine KI wird auf irgendein Dach klettern oder irgendeine Wärmepumpe einbauen. Also bis die Robotik soweit ist, das dauert noch eine Weile. Vielleicht ist es ja auch ein Trend hinzu, dass einige Menschen wieder sagen, Mensch, das mit dem Texten und Bildbearbeiten eh nicht so. Also ich werde halt eine Fachkraft auf anderen Gebieten und setze meine Kreativität da um. Also auch das wäre ja absolut ein positives Beispiel. Von daher, wie es sich entwickelt, ich kann es nicht so vorhersehen. Es wird sich verändern und ja, es kann sein, dass es viel mehr um Kundenbetreuung geht und viel weniger um die Fertigkeit, die du vielleicht irgendwo gelernt hast. Damit meine ich, du hast vielleicht in einem Studium über 3 Jahre gelernt, wie man Adobe Photoshop gut einsetzt, ne, und kannst gut Bilder bearbeiten. Das wird vieles wird nicht mehr gebraucht werden davon, weil auch dort die KI Einzug hält und ich einen Menschen auf einmal 3D-mäßig drehen kann durch 2 Klicks, was früher ein Riesenaufwand war. Also diese Fertigkeit, die wird nicht mehr so benötigt. Die gute Idee, was das Bild ausstrahlt, die wird weiterhin benötigt. Und die Frage ist dann halt, was passiert mit den Arbeitsplätzen, die vor allen Dingen auf diesen Fertigkeiten basieren, die ersetzt werden.
Ja, ja, ja. Da können wir nur gespannt sein und uns bestmöglich vorbereiten, besonders auch und, als Agent.
Ja? Ja, und wir können natürlich als Unternehmer, Unternehmerin es mitgestalten, aktiv. Also uns nicht treiben lassen davon, sondern selber zu sagen, ja, wir benutzen KI, aber halt, um das Arbeitsumfeld zu verbessern und ja, das Unternehmen produktiver zu machen, ohne Leute dadurch zu verlieren, im Gegenteil, sondern sie besser zu binden.
Ja, ja. Ja, wichtig ist ja, glaube ich, dass die entsprechenden Personen auch das Bewusstsein dafür entwickeln und sich auch dann eben oder auch dem Team dann die nötige Zeit eben einräumen, um sich damit dann intensiver auseinanderzusetzen. Du hattest vorhin, also wir haben vorhin über Rollen gesprochen, über Positionen. Hast du so im Kopf, wie diese konkreten Anwendungsfälle aussehen, also wo KI ganz konkret das Marketing bereits unterstützt. Also wir haben über Texterstellung gesprochen, wir haben über Bilderstellung gesprochen. Hast du noch irgendwelche andere Anwendungsfälle gerade im Kopf?
Ja, ich bin jetzt nicht der Marketing-Experte, aber zum Beispiel, was ChatGPT extrem gut kann, ist Personas erstellen. Also dass du deine Kundenpersonas, egal ob es jetzt B2C oder B2B ist, durch KIs erstellen lässt. Du kannst sogar, wenn du Kundendaten hast, da gibt es auch schon Beispiele von anderen Agenturen, die das machen, kannst du deine Kundendaten auslesen lassen durch eine KI. Die KI entdeckt Muster und macht daraus Personas. Also du machst die Persona gar nicht aus dem Null, sondern du machst sie aus deinen eigenen Daten und hast dann vielleicht auch nicht nur 3 Personas, weil der Mensch halt ganz gut damit arbeiten kann. Die KI kann aber auch mit viel mehr gleichzeitig arbeiten. Und wenn du dann jetzt einen Werbeslogan hast, dann passt die KI den halt jeweils nochmal auf die jeweilige Personagruppe an. Und du hast, wie ich vorhin gesagt habe, nicht nur einen Spruch, sondern du hast 10 oder 20, je nachdem, wo es hingeht. Du wirst das Ganze, was wir haben auf den Webseiten mit Chatbots, es ist jetzt schon überhaupt kein Problem, dass du ChatGPT mit deinen eigenen Daten fütterst und du hast deinen eigenen Chatbot auf deiner Webseite. Und dieser Chatbot weiß alles das, was auf dieser Webseite drauf ist. Das heißt, es ist nicht mehr so wie früher bei Telekom oder Vodafone oder wo auch immer einen dieser großen Anbieter, wo du mit so einem Chatbot schreibst und du nach 5 Minuten denkst, geil, jetzt bin ich wieder am Anfang, ich brauche also doch einen Menschen. Also das war immer so nutzlos in meinen Augen. Jetzt hast du halt da eine Maschine stehen, eine KI stehen. Da gehe ich auf die Seite und sage, naja, ich hätte gern das Produkt so und so und ich weiß nicht genau, ob das für den Wandschrank so und so geeignet ist und der kann dir das beantworten, ohne dass du stundenlang über die Seite gehen muss. Ne? Und all das sind Beispiele, die weiter wachsen werden, wo es neue Möglichkeiten gibt im Marketing, Erstellung von Videos aus Texten. Du kannst für jedes Produkt innerhalb von Sekunden ein eigenes Produktvideo erstellen mit einer KI. Die sind jetzt noch nicht perfekt, aber die sind schon ganz okay. Du kannst es automatisieren, dass das dann bei den sozialen Medien hochgeladen wird. Du kannst Podcasts übrigens auch automatisieren durch KI. Es gibt ein KI-Programm für Podcasts. Das heißt, das ist Text-to-Speech. Du schreibst nur noch, suchst dir vorher eine Stimme aus, kannst auch deine eigene nehmen. Übrigens, die sprichst du 60 Sekunden ein. Dann hört sich das auch an, als hättest du es gesprochen. Das Schöne ist, aber du kannst dann auf 10 verschiedenen Sprachen rausjagen, weil der kann dann auf einmal auf Spanisch mit deiner Stimme. Und den Text, den kannst du dir entweder selber aus den Fingern saugen oder vorher auch mit einer Textbearbeitung noch erstellt haben. Die Möglichkeiten sind riesig.
Also diesen Part mit dem Podcast hier werde ich auf jeden Fall rausschneiden. Nicht, dass meine Geschäftsführer auf eine irgendwie krumme Idee kommen. Na gut. Ich würde gerne nochmal am Ende so einen Ausblick wagen. Also ich sehe bei dir ja hinten auf deinem Bücherregal den Jedi-Meister Yoda stehen. Du hast auch in einem Interview auch mal gesagt, das, was beispielsweise Raumschiff Enterprise Star Trek damals vorgestellt wurde in den 60er, 70er Jahren, das wird immer mehr Realität werden. Wie Captain Kirk durch eine Schiebetür kommt oder vielleicht das Beamen, da gibt es ja auch schon so ein oder zwei Experimente, natürlich in reduzierter Fassung, wie ich das so mitbekommen habe in den Nachrichten. Schauen wir mal in die Glaskugel. Was wird in 5 Jahren passieren, in 10 Jahren passieren? Hast du da irgendwie dir bestimmt schon mal Gedanken gemacht, wie das dann aussehen wird bei uns?
Ich bin ein großer Science-Fiction-Freund und ich glaube auch, dass wir, wenn wir auf Ideensuche gehen, so in diesen Science-Fiction-Modus gehen sollten, in dem erstmal alles möglich ist. Man fragt sich erst später, wie die Umsetzung ist. Deswegen, es geht erstmal alles. Und außer Beam hat mir mal ein Physiker erklärt. Aber das haben Physiker früher vielleicht auch schon zu anderen Sachen gesagt. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt in die Zukunft gucke, wir haben ja ein exponentielles Wachstum. Was bei den KIs ist. Der Mensch kann mit diesen Arten vom Wachstum nicht gut umgehen. Wir können uns das nicht gut vorstellen. Wir kennen alle das Beispiel vom Schachbrett und dem Reiskorn. Ne? Und auf dem letzten Ding ist dann so viel Reis, dass, keine Ahnung, du bis zum Mond darauf laufen könntest, weil wir da keine guten Bilder für generieren können. Und jetzt sind wir wieder in so einer Phase. Von daher, in den nächsten 5 Jahren, was auf den Programmen, auf dem Markt der Programme laufen wird, KI-Programme, da wird es ganz viel geben. Und die Frage wird sein, wie weit es reguliert wird. Ich glaube, wir brauchen eine Regulierung, um uns auch für Deepfakes zu schützen, weil wir es sonst nicht mehr unterscheiden können. Nur wohin die Regulierung laufen wird, das kann wirklich keiner vorhersagen. Die EU versucht es, andere Länder versuchen es gar nicht. Das wird sich politisch ein bisschen zeigen. Aber es wird extrem schnell sein und Videobearbeitung und so weiter, Sprache, Bilder, das wird alles automatisiert. Jetzt lass uns ein bisschen weiterspringen. Ich glaube, die zweite Dekade, die kommt, wird jetzt sein die Robotik, dass wir das, was vor kurzem wirklich auch noch Science-Fiction war, ne, dass da ein Roboter ist, der vor dir steht und du kannst mit dem sprechen, auch das wird jetzt relativ schnell Realität werden, weil der braucht halt ein paar unterschiedliche KI-Programme. Dann hat er erstmal ein gutes Erkennungsmuster. Das heißt, er weiß auch, wenn eine Katze an ihm vorbeiläuft, das ist eine Katze. Das ist ja für Computer noch recht schwer gewesen. Der kann mit dir sprechen. Der hat deine Daten. Das heißt, das ist jetzt nicht nur ein Chatbot, der für alle gleich ist, sondern jeder von uns wird wahrscheinlich auch seinen eigenen Chatbot übrigens haben, weil du den personalisierst. Du willst dem ja nicht jedes Mal neu erzählen, in welchem Stil du das willst. Und die Kinder werden sagen, Daddy, dein Chatbot ist doof, weil der gibt blöde Ratschläge, weil der Chatbot von ihm wird ihm einen anderen Ratschlag geben. Der hat anders gelernt, ne? Der hat jemand anders vor sich, dem er gerne gefällt. Und dann kommt die Robotik dazu und die wird, glaube ich, auch einen großen Sprung machen. Eines davon, das habe ich vor kurzem gelesen, ist, dass es wohl jetzt Programme gibt, die können aus Videos lernen. Also bis jetzt haben wir ja die Chatbots, die können aus Texten lernen. Wenn wir das jetzt soweit nach oben skalieren, dass Roboter, Maschinen aus Videos lernen können, ja, dann muss ich den Viechern halt nur noch einen YouTube-Kanal geben und sagen, hier, guck dir mal alles an, muss dem klar machen, dass das meiste von Science Fiction ist und nichts mit der Realität zu tun hat, muss er dann verstehen. Aber dann kann der Roboter auch durch Realität und durch Beobachtung lernen. Also du stellst den dann halt einfach mal 3 Wochen in deine Ecke und danach weißt du ungefähr, wie dein Haushalt läuft. Da wird es auch einen Riesensprung geben. Wir halten uns ja noch ein bisschen zurück damit. In anderen Ländern laufen die Roboter ja schon durch die Unternehmen. Also das heißt, von der Mechanik her wissen wir, das funktioniert. Im Pflegebereich wird es ganz sicherlich ein Riesenfaktor sein. Und ich, ganz ehrlich, vor 2 Jahren oder vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, naja, ob ich das noch erlebe in meinem Lebenszeitalter. Mit dem Sprung, den ich jetzt gesehen habe, bin ich davon überzeugt, dass ich es erleben werde.
Da bin ich ja auch noch gut Hoffnung, dass ich das auch noch erleben werde. Was rätst du denn B2B-Unternehmen, wie sie dieses Thema für sich jetzt bundeln? Also das, was ich jetzt rausgehört habe, ist mutig sein, sich auf jeden Fall damit konkret auseinanderzusetzen, sich bewusst werden, dass es diesen Shift auf jeden Fall geben wird, dass der sich nicht aufhalten lässt und so früh wie möglich sich damit beschäftigen. Kannst du dazu noch was ergänzen?
Ich habe vor kurzem Sascha Lobo mal kurz gehört bei so einer Stunde Mittagstalk. Ich kenne den nicht und ich habe mich sonst auch nicht mit ihm beschäftigt, aber er hat einen, glaube ich, sehr klugen Satz gesagt. Also er hat viele kluge Sätze gesagt. Einer davon ist folgender. Es gab früher viele Unternehmen, wenn die gesagt haben, Social Media, was ist das? Dann haben die alle den Kopf geschüttelt und haben gesagt, geh mir weg mit dem Zeug. Heute wissen wir, an Social Media kommst du nicht mehr vorbei. Das heißt, die Unternehmen haben Abteilungen gegründet für Social Media. Ich kann Unternehmen nur empfehlen, Abteilungen für künstliche Intelligenz einzurichten. Und wenn wir jetzt aufs Marketing gucken, B2B, dann reden wir ja nicht immer von großen Unternehmen, sondern von auch kleineren Agenturen. Ja, sucht euch jemanden in eurer Agentur und wenn ihr ihn nicht habt, dann nehmt ihn von außen, einen Studenten, wie auch immer, nehmt ihn als Praktikant und als Auszubildenden, der eine Affinität dazu hat, den man da nicht hinprügeln muss, sondern der sich dafür interessiert und gebt dem halt jeden Tag 2, 3, 4 Stunden, dass er sich damit beschäftigt und dann macht ihr einmal die Woche ein Townhall und da sollt ihr euch vorstellen, was es schon gibt. Viele dieser Programme funktionieren noch nicht gut genug. Ja, da kannst du auch viel Zeit drin verschwenden, sage ich jetzt mal, oder dich verlieren da drin. Aber eine Agentur, die sich mit Bild beschäftigt und mit Journey noch nicht gesehen hat, die macht was falsch in meinen Augen. Du musst es wenigstens einmal gesehen haben. Du musst wissen, wie es funktioniert, auf welchen Plattformen es läuft. Und das kann man jetzt im Moment noch durch kleine Wege. Also es muss nicht die ganze Agentur sich damit beschäftigen. Es langt, wenn es 1 oder 2 machen. Und die dann die Wege haben, alle anderen darüber zu informieren. Man kann Formblätter anlegen, dass man sagt, hier, das ist die neueste KI. Wenn da irgendjemand drüber stolpert, damit es eine Vergleichbarkeit gibt. Also ich weiß, es wird ganz oft ins Wiki reingeschrieben, dann gucke ich da und da gibt es aber 5 verschiedene Arten, das zu beschreiben. Der eine hat nur einen Link rein, der andere macht einen riesen Text. Also auch da eine Form zu finden, dass eine Vergleichbarkeit da ist, dass ich weiß, mit den 3 Programmen beschäftige ich mich jetzt mal eine Stunde, weil meine Kollegen gesagt haben, die sind cool. Und Informationswege, im Moment ist es halt vor allen Dingen Amerika, die da Gas geben. Ne? Da sind halt die meisten Unternehmen unterwegs. Ich kriege ganz viele Infos aus Newslettern und die habe ich fast alle über Social Media gefunden. Also in meinem Fall ist es LinkedIn. Da ist es ja ein bisschen beruflich noch geprägt. Wenn man da halt AI oder KI eingibt und seinen eigenen Algorithmus da ein bisschen drauf schärft, dann kriegst du eh die ganzen Nachrichten. Dann guckst du mal, wer das schreibt. Du guckst mal, wie viele Follower du hast. Dann tust du die abonnieren und dann tust du die Newsletter abonnieren. Und dann kriegst du innerhalb von einer Woche, wirst du schon so bombardiert. Ich beschäftige mich jetzt da vielleicht 4 Wochen mit und ich habe eine Liste von ungefähr 100 KI-Programmen. Die habe ich nicht alle ausprobiert, aber ich habe sie alle mal notiert und mal drauf geguckt. So kann man das strukturieren, um immer so ein bisschen am Ball zu bleiben. Und wenn man dann merkt, da ist was, da sollten wir einsteigen, dann soll man auch die 2,50 Euro in die Hand nehmen und die Pro-Version sich jeweils holen und nicht auf, weil wir haben da noch so eine Aversion teilweise dagegen, für solche Tools zu bezahlen. Das müssen wir ablegen, wenn das jetzt kommt, weil das nimmt uns ja auch die Arbeitszeit dann weg, also es erspart uns ja. Also da muss man dann über seinen Schatten springen und auch sagen, okay, wir nehmen jetzt die Pro-Version, damit wir uns auch voll austoben können. Und vielleicht unsere Daten auch geschützt werden. Das ist natürlich eine Frage, die ist auch noch ganz offen.
Da kann ich mich ja wirklich glücklich schätzen, weil wir haben sowohl, also natürlich ChatGPT 3.5 als auch 4 im Einsatz. Und ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass es da schon einen qualitativ qualitativen Unterschied gibt zwischen 3, 5 und 4 bei diesem Case, dass ich unser Gespräch so ein bisschen vorstrukturiert habe und mir Fragen habe stellen lassen. Und so eine Town Hall, so einen KI-Experten haben wir jetzt auch mittlerweile im Team. Der wird uns morgen oder ich glaube nächste Woche Freitag dann mal zum Besten geben, welche KI-Erkenntnis er so gewonnen hat und ja, teilt hier mit uns.
Ja. Du kannst ja, also nur als Anmerkung dazu, wenn wir über ChatGPT 3.5 und 4.0 sprechen, das Tolle bei 4.0 ist ja, dass du Plugins aktivieren kannst. Und mittlerweile, das gibt es noch gar nicht so lange, aber mittlerweile gibt es über 500 Plugins. Da kennt sich auch keiner mehr aus. Ja? Da brauchst du auch schon wieder jemanden, der da mal ab und zu drauf guckt. Oder du folgst halt irgendwelchen Nerds im positivsten Sinne, die dir Empfehlungen geben. Also es gibt zum Beispiel Whistler, da kannst du Whistler ist natürlich ein Programm, steht für sich alleine, aber es hat ein Plugin und du kannst aus ChatGPT Videos erstellen. Indem du da den Text eingibst, der schickt das rüber, dann schickt er dir einen Link und dann klickst du noch drauf und holst dir das Video ab. Also das sind so Sachen, bei denen man merkt, dass die Plattformen jetzt sich auch zusammenschließen. Weil ChatGPT ist halt so erfolgreich, also sagen viele Plattformen, die eigentlich auch gut sind, wir machen da ein Plugin. Und dafür brauchst du halt die Bezahlversion und dann musst du aber auch wissen, wie man es macht, wie man die Plugins aktiviert. Weil die Internetverbindung über den hauseigenen Markt hat ChatGPT seit 2 oder 3 Tagen ja ausgeschaltet. Du kannst also mit 4.0 erstmal nicht ins Internet mehr, aber mit dem richtigen Plugin geht es wieder. Also musst halt nur ein anderes nehmen. Und sowas muss man halt ein bisschen wissen.
Super Lifehack für uns. Vielen lieben Dank, Nils. Auch vielen Dank für deine Zeit, für dieses Gespräch. Und also ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen mit den Bayer Personas. Werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert, auch für unsere Kunden oder für uns als Agentur. Ich kann nur empfehlen, folgt dem Nils auf LinkedIn. Der ist ja in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen aktiv, wie ich gesehen habe. Und ein Buch schreibst du ja auch gerade. Das wird, glaube ich, im März erscheinen, stimmt's?
Genau, also im Moment schreibe ich genau über das Thema künstliche Kreativität ein Buch. Wird Mitte März rauskommen, auf jeden Fall. Arbeitstitel ist Quo Vadis Kreativität. Aber wer mir folgt, der wird es mitkriegen. Dafür führe ich auch Interviews mit ExpertInnen. Und die werden wir irgendwann auch mal bei LinkedIn verlinken. Da kann man dann auch nochmal reinhören. Wenn es jetzt auch so ein Spezialthemen geht, in Verbindung mit Kreativität, wie zum Beispiel Intelligenz, was passiert damit? Ich habe mit Dr. Nikolai Konrad gesprochen, der ist nicht nur Neurowissenschaftler, sondern mehrfacher Gedächtnisweltmeister. Und dann haben wir mal uns überlegt, was passiert denn mit unserem Gedächtnis, wenn die KIs kommen und unsere Kreativität abnehmen. Also spannende Aspekte, glaube ich.
Bin sehr, sehr gespannt. Ja, ich werde mich auf jeden Fall eintragen bei Amazon, dass ich dann direkt informiert werde, wenn das Buch erscheint. Nils, vielen lieben Dank für deine Zeit. War richtig
sehr
cool.
Sehr gerne, Philipp. Danke, dass ich bei euch sein durfte.
Gerne. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.